Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 691. Heute sprechen wir über Stars, die bei der WCW gescheitert sind. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo, und ich freue mich auch schon wieder einmal über eins unserer Steckenpferde heute zu reden, weil immer wenn irgendwie WCW dran ist, dann darf ich auch mal ran, und das freut mich aber tatsächlich. Ich spreche sehr gerne über die WCW, weil ich vermisse die WCW. Und irgendwer muss ja drüber reden, um das am Leben zu halten, quasi das Thema.
Es ist ja ganz witzig, dass sehr oft, wenn wir so Epochen-Podcasts machen, wie zum Beispiel letzte Woche haben wir ja so ein Ranking gemacht über die Attitude-Era-Superstars und so, da kam tatsächlich sehr oft der Vorschlag, mach das doch mal zur WCW. Und man merkt, Markus, genauso wie du, fehlt vielen Leuten die WCW, und die haben sehr viele gute Erinnerungen daran, oder?
Ja, und das, obwohl ja auch sehr viel nicht sehr gut war, wenn wir objektiv bleiben. Da werden wir heute auch einiges davon im Podcast besprechen. Aber es war halt einfach eine wunderbare Zeit damals, was so das Wrestling betrifft. Muss man sagen, WCW auch wunderbar bei uns aufbereitet und zu sehen damals. Im DSF, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, hat das entsprechend, wie gesagt, aufbereitet, dass man hat die wichtigen Sendungen mal alle gesehen, und es war eine gute Sendezeit. Und ja, ich weiß auch nicht, also WCW, das ist schon etwas, was auch mir immer wieder in den Sinn kommt. Die haben jetzt kürzlich wieder das neue Nitro-Buch gekauft von Guy Evans. Zum Beispiel, ich lese auch sehr gerne wieder drüber. Es ist so, auch vielleicht, weil wir selber jünger waren, da kommt ganz viel zusammen, was da mitspielt. Und jetzt sind die 24 Jahre nach dem Tod von WCW, also viel, viel länger, als es die Promotion unter Ted Turner jemals gegeben hat, von Nitro gar nicht zu sprechen, ist es aber immer noch ein Thema, das viele von uns Wrestling-Fans halt einfach nicht kalt lässt.
Und Markus, wo du es gerade sagst, ne, nächstes Jahr 25 Jahre keine WCW mehr, 25 Jahre der Tod der WCW. Wir haben ja schon mal Podcast darüber gemacht. Eigentlich müssen wir dann nochmal uns alle nochmal zusammensetzen und die ganzen alten Hasen und nochmal über die WCW sprechen, oder allein zu diesem Anlass.
Ja, sicherlich. Also wir haben ja zum Glück auch noch hier das Monday Night Watch Format und viele andere Dinge. Das geht uns eh der Content, was WCW betrifft, nicht aus, aber das Jubiläum oder das Todeszeit, der Todeszeitpunkt, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, da wird nochmal drüber zu reden sein, weil vielleicht hat sich auch seitdem ein bisschen im Rückblick einiges geändert, weil es ist ja schon so, dass es viele Promotions gibt, die da auf, also nicht wie die WCW sind, aber schon ein bisschen diesen WCW-Hauch mittragen. Das war TNA am Anfang, das war AEW vor allem auch am Anfang und so weiter, und da sind einige Elemente, gute und schlechte, die ja die Zeit trotzdem überdauert haben, und das ist ja im Rückblick dann auch noch einmal einen besonderen Blick wert. Wir werden da bestimmt was machen.
Und danach sprechen wir über 25 Jahre Invasion Angle, oder?
Ja. An den muss ich sagen, denke ich weniger zurück als an WCW selbst.
25 Jahre Buff Bagwell gegen Booker T im Raw Main Event.
Ja, da muss man auch nochmal sagen, das Match wurde ja völlig überbewertet. Das war gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Aber wie gesagt, da können wir irgendwann mal gerne drüber sprechen.
Genau das. Auf jeden Fall, die WCW hat auch bei euch noch wirklich einen Stein im Brett, und deswegen machen wir natürlich auch gerne Podcasts zu. Wer jetzt letzte Woche dabei gewesen ist und hier in unserem Feed geschaut hat, bei YouTube vorbeigeschaut hat, der weiß, wir hatten auch die aktuelle Review zu AEW Double or Nothing natürlich. Wir hatten für Supporter natürlich auch Saturday Night's Main Event, wir hatten NXT Battleground, wir hatten letzte Woche noch unser Ranking zu den Attitude Era Stars. Also es geht hier munter weiter, und ich gebe auch an der Stelle erstmal noch ein schönes Dankeschön raus, nämlich an einige liebe Menschen, die hier uns auch unterstützen, und das sogar mit so viel Vertrauen, dass man sagt, ich investiere ein ganzes Jahr in Headlock Premium. Und das ist auf der einen Seite der Martin, auf der anderen Seite Dominik. Dankeschön da für euer Vertrauen, generell an alle, die uns da unterstützen, und auch an alle, die natürlich Power Wrestling unterstützen und hören. Da ein ganz schönes Dankeschön in die Runde. Weil, Markus, man muss ja sagen, Headlock und Power Wrestling, also wir stehen uns ja inzwischen schon relativ nah, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, natürlich, da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen. Also, wir waren ja eigentlich von Anfang an schon freundschaftlich verbunden, sag ich mal. Du warst ja ganz früh, bevor es Headlock gab, da warst du ja mal schon Power Wrestling zu Gast, hast über die Videogames gesprochen mit dem Christian.
Richtig, auch geschrieben sogar. Ich habe sogar für ein paar Artikel zu Power Wrestling geschrieben.
Das heißt, da gab es ja immer schon diese Überschneidungen, wird ja auch so bleiben. Also ich bin ja inzwischen auch schon monatlich mindestens zu Gast, inzwischen auch ein bisschen öfters, was mich auch sehr freut. Also da gibt's nur das Beste in beide Richtungen. Und ich kann euch verraten, ich habe ja auch im Vorfeld dem Olaf schöne Grüße von meinem Power Wrestling-Kollegen Christian Bruns ausgerichtet. Also da ist wirklich alles bestens.
Ja, so wie das sein muss. Irgendwann, ich bin irgendwann mal gefragt worden, ob es Streit zwischen Christian und mir gibt. Ich so, Weil irgendwas im Podcast dachte ich so, nee, keine Ahnung. Ich habe auch seit langem nicht mehr mit Chrissy gesprochen, aber nicht, dass ich wüsste. Sagen wir es mal so, keine Ahnung. Ja, Markus, aber zurück zum Thema. Wir geraten hier schon ins wilde Schwadronieren, vielleicht auch, weil es das Thema WCW ist. Wir sprechen heute über Wrestler, die bei der WCW gescheitert sind. Wir hatten ähnliche Podcasts schon zur WWE, zur aktuellen. Wir hatten auch zur AEW natürlich schon mal. Jetzt die WCW. Warum spricht man da so gerne drüber, Markus? Weil es ist ja eigentlich ein negatives Thema.
Es ist ein negatives Thema, aber es ist halt dann unglaublich spannend, weil normalerweise geht man halt davon aus, wenn du ein großer Star bist bei WWE, dann gehst du halt in die andere Promotion, machst mehr oder weniger das Gleiche und bist halt auch ein Star. Und da gibt's ja so viele Beispiele, angefangen von, weiß ich nicht, Hulk Hogan, über den Macho Man, über die Outsiders. Also die sind ja nicht nur zu WCW gekommen und waren da Stars, sondern die haben ja dann quasi auch das ganze Wrestling-Business dann noch einmal neu aufgerollt. Und das Denken, wenn man als großer Star halt auch irgendwo rüberweg geht, dann geht man auch davon aus, dass er so funktioniert. Warum auch nicht, wenn man einfach mal logisch dran geht. Und deswegen ist es halt faszinierend, warum manche Wrestler an einer Stelle super funktioniert und an anderen Stelle halt gar nicht funktioniert haben. Ich finde das auch faszinierend tatsächlich.
Und das Spannende ist ja auch, dass wir jetzt mit diesen 25, 30 Jahren Abstand oder wie viel wir auch immer haben, natürlich auch sehr viel mehr Hintergrundwissen sehr oft haben. Was waren wirklich die Beweggründe? Warum hat es nicht funktioniert? Manchmal sind es Mutmaßungen natürlich, manchmal gibt es aber auch ganz handfeste Gründe, über die wir dann ja auch eben sprechen können, die wir vielleicht damals gar nicht so gesehen haben. Da hast du dir das Produkt angeschaut und hast gedacht, Mensch, irgendwie, das klappt nicht so richtig. Woran liegt denn das? Und dann erfährst du eben Jahre später, dass es Backstage-Probleme gegeben hat, dass es persönliche Probleme gegeben hat oder was auch immer. Und das finde ich eben auch das ganz Spannende an diesem Thema und an diesem Hook für den Podcast. Markus, ich überlasse dir aber hier getreu dem Motto Holzers First die erste Wahl, der erste Pick.
Dann fangen wir doch am besten an mit einem Wrestler, wo wir uns wahrscheinlich auch beide sehr, sehr einig sind und auch alle, die uns zuhören, einig sind, dass das ein großer Star ist auf der einen Seite, der auch sehr viel, wer ihn damals miterlebt hat, sehr viel wahrscheinlich bis heute Eindruck hinterlassen hat, der aber bei WCW dann eher für Stirnrunzeln gesorgt hat, vielleicht auch für so manches Augenrollen. Fangen wir doch vielleicht an mit dem Ultimate Warrior oder wie er bei WCW hieß, dem Warrior.
Ja, der One Warrior Nation, ne?
Ja, ja, ganz genau. Na, das ist halt, muss man sagen, der Warrior ist ja jemand, mit dem wurde grundsätzlich immer sehr schwierig zusammengearbeitet von Promoter-Seite. Er hat ja mehrmals bei WWE Start- und Stopp-Karriere gehabt. Aber es ist halt schon so, dass das ja vom Gimmick her jemand ist, der trotz seiner relativ kurzen Karriere im Mainstream ja unglaublich seine Fußspuren hinterlassen hat, bis heute. Und ich glaube, niemand aus unserer Generation, zum Beispiel der den Ultimate Warrior damals gesehen hat, wird den jemals vergessen. Und ich weiß ja, du hast ihn auch damals zum Beispiel sehr gerne gehabt. Und ja, das ist ja auch vom Gimmick her, vom Outfit her und überhaupt, das ist schon einer, das ist so ein typischer World Wrestling Federation Star und eine ganz, ganz große Nummer gewesen.
Absolut. Also ich hätte den tatsächlich auch als Einstieg gewählt, wenn ich jetzt als Erster dran gewesen wäre. Ganz witzig. Mein absoluter Kindheitsheld ja gewesen. Da muss man ganz klar hier sagen, ich habe schon diverse Male erzählt, auch dieses Match natürlich gegen Hulk Hogan. Da hat er ja wirklich auch von gelebt. Aber auch das Match bei WrestleMania 7 gegen den Macho Man, den Macho King damals noch, Randy Savage. Absolut fantastisch. Comeback 92 dann nochmal bei WrestleMania 8. Unterstützt Hogan in einem der merkwürdigsten Finishes der Wrestling-Geschichte. SummerSlam nochmal, das Match gegen den Macho Man damals mit Ric Flair und Perfect dazwischen. Haben wir letztens auch nochmal in den Golden Years gehabt. Der Podcast wird jetzt auch in den kommenden Wochen erscheinen. Absoluter Star. Und dann gehen wir in das Jahr 1998, wo dann eben die WCW probiert, ihn hier unter Vertrag zu nehmen und das auch schafft mit sehr großen monetären Aufwendungen, wie es dann später hieß. Und ihn natürlich dann gleich, wie man das gerne bei der WCW gemacht hat, in so eine, ich sag's mal, WWF-Fehde steckt. Also sprich, man versucht davon zu profitieren, dass wir dieses legendäre Match bei WrestleMania 6 gehabt haben, Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan damals. Das versucht man wieder aufzunehmen. Hulk Hogan, damals natürlich der Anführer der New World Order. Und der Warrior bildet eben seine OWN, die One Warrior Nation, als Gegengewicht dazu, die aber nie so wirklich groß gewesen ist und eigentlich auch nur ein Mitglied gehabt hat, wenn ich mich nicht komplett täusche, nämlich den Disciple, also Brutus Beefcake, der dann von ihm gekidnappt und dann quasi umgedreht worden ist. Was mich damals am WCW Warrior gestört hat, war dieser Punkt mit der Magie. Der ist ja immer aufgetaucht, dann gab es Nebel, dann war er mal im Spiegel zu sehen.
So ein Bad Signal zu sehen, war ja, schon, wenn er kam. mit dem Warrior-Logo, es gab genau Nebel zu sehen, dann war er plötzlich da, dann war er wieder weg. Und überhaupt dieses ganze Mystische, was ja eigentlich nie zu seinem Charakter gehört. Also er hat immer mystisch geredet, niemand wusste, was er will und niemand wusste, wo er herkommt, von Parts Unknown. Aber im Grunde war es jetzt nicht so, der konnte sich jetzt nicht herzaubern und wieder wegzaubern. Und das war so ein Effekt, den man da aus irgendwelchen Gründen bei WCW da ihm verpasst hat. Wobei man muss ja sagen, das war ja schon, also das Scheitern hat ja schon beim Debüt begonnen. Kann sich bestimmt erinnern, damals im Sommer, sein erster Nitro-Auftritt. Da war geplant, er stellt sich dem Hogan gegenüber, gibt eine kurze Promo, eine Herausforderung. Aber dann hat der Waller, der hat geredet und geredet und geredet. Und statt irgendwie 5 Minuten hat er dann irgendwie über 20 Minuten geredet. Und das hat sich wahnsinnig gezogen tatsächlich. Das kann man sich heute noch in 2 Teilen auf YouTube anschauen. Und ich weiß, also haben nachher der Hogan und der Bischof erzählt. Ich meine, gut, da muss man ihm aufpassen, wer was sagt. Aber in dem Fall glaube ich ihnen das schon, dass das so gar nicht geplant war und dass der auch irgendwie da die ganze Sendung über den Haufen geworfen hat, mehr oder weniger, als was dann noch kommen sollte. Und auch also eine lange Promo ist ja auch nicht das, was du vom Ultimate Warrior sehen möchtest, oder? Ich meine, die kurzen Promos waren schon schwer zu verdauen, aber die hatten halt immer sehr viel Intensität und Power und so weiter. Aber dass der da steht in seinem Mantel und da 20 Minuten redet über irgendein Zeugs, das fand ich auch schon ein bisschen befremdlich tatsächlich damals.
Ja, total wirr. Also auch diese One Warrior Nation und die Philosophie dahinter, was er denn da repräsentieren möchte, das wirkte schon sehr merkwürdig. Dazu noch dieser mystische Anstrich, wie du schon gesagt hast, das passte nicht so recht zusammen. Und dann ging das ja eben dann auch noch weiter, im Prinzip mit diesem Stalking, so nenne ich es einfach mal, von Hulk Hogan und diesen Eingriffen gegen die WCW, dann die NWO damals natürlich, im weiteren Verlauf.
Schwarz-weiße NWO, es gab ja mal zwei genau. NWO, muss man sagen, Hogan hatte die weiße, schwarz-weiße richtig angeführt, dann Nash die schwarz-rote, das war also ein bisschen konfus dann, grundsätzlich ja, schon bei WCW.
Aber er hat kaum gewrestelt, also er hat insgesamt ja nur 3 Matches bestritten. Und eins davon ist natürlich dieses ominöse Match gegen Hulk Hogan, das Rematch of the Century sozusagen bei WCW Halloween Havoc 98 damals, was ja gemeinhin als eines der wirklich katastrophalsten Matches überhaupt gilt. Ja, allein wegen dieses Feuerspots, der nicht funktioniert hat, wenn man sich dran erinnert.
Ja, da muss man mal vorstellen, also das sind die zwei gleichen Wrestler haben eins der legendärsten und eins der katastrophalsten Matches gegeneinander bestritten. Es ist eigentlich unglaublich und das war wohl auch so. Das erste Match bei WrestleMania war unglaublich durchgeplant, durchchoreografiert, womit ich grundsätzlich auch kein Problem habe. Bei mir als Konsumenten ist ja egal, wie man zu einem Match kommt, solange es dann passt. Aber das Match beim Halloween Havoc 98 war dann wohl nicht mehr so choreografiert. Man hatte einige Spots aus dem WrestleMania-Match gebracht, diesen Criss-Cross-Spot und so weiter zum Beispiel, aber hat das halt mehr so on the fly gemacht, wie das halt früher auch bei vielen Wrestlern immer weniger als heutzutage bei WWE zum Beispiel der Fall war, dass man halt einfach spontan ein Match bestritten hat und das hat dann überhaupt nicht zusammengepasst. Also bevor wir zu diesem Finish kamen, gab es ja schon ein ganz furchtbar langweiliges Wrestling-Match zwischen den beiden, das eine absolute Katastrophe war. Und dann im Finale wollte der Hulkster mit so einem Flashpaper, mit so einem, weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt.
Sunderpapier oder sonst irgendwas, keine Ahnung, ja.
Wollte ja dem Warrior quasi eine Stichflamme verpassen. Das war zum Beispiel, weiß ich nicht, der Sheik hat das früher zum Beispiel gemacht. Der Jericho hat es viele, viele Jahre später auch nochmal gebracht. Das ist recht ungefährlich, schaut spektakulär aus. Der hat erstmal ewig gebraucht, um mir dieses Papier auszupacken. Das war so eine Plastikfolie drin mit einem Feuerzeug. Hat er ewig gebraucht und dann versucht er das anzuzünden und brennt sich quasi nur die eigenen Finger weg. Und da wussten die nicht, was soll jetzt passieren, weil das wäre eigentlich das Finish gewesen. Und dann haben die sich darauf geeinigt, dann kommt halt der Horace Hogan zum Ring, der Neffe vom Hulkster, schlägt den Warrior einmal mit dem Stuhl auf dem Rücken und dann war das die Entscheidung. Das heißt, das Match war eine Katastrophe und das Finish hat nochmal so die Kirsche draufgepackt.
Ja, und das war eine ganz, ganz grauenvolle Story und danach ist ja auch mit dem Warrior nichts mehr passiert. Wenn man ehrlich ist, er war danach einfach wieder verschwunden.
Eine Promo gab's, glaube ich, ja.
Einmal ist er noch aufgetaucht, ne?
Eine Promo gab es noch bei Monday Nitro und dann ist er verschwunden zu seiner Verwunderung. Der hat auch gedacht, da kommt jetzt noch einiges, hat eigentlich auch noch länger hätte eine Möglichkeit gehabt, aus Vertrag aufzutreten. Aber der Bischof und der Hogan, die wollten dann die Warrior auch nicht mehr in der Sendung haben. Böse Zungen behaupten, der Hogan wollte einfach seinen Sieg zurückhaben, weil der Warrior ist ja eben einer der wenigen, der den Hogan pinnen konnte auf großer Bühne. Und das wollte, weiß ich, ob das der Grund war. Wenn wir ehrlich sind, ich habe auch schon genug vom Warrior damals gesehen, nach diesem Match und diesem ganzen Programm. Also ich weiß auch nicht, was halt noch hätte groß kommen sollen. Ein Rückmatch ein drittes hätte ich auch nicht mehr gebraucht. Und ansonsten, so Warrior gegen Nash oder Warrior gegen Hogan noch einmal oder Warrior gegen Goldberg oder was auch immer, das wäre doch alles nichts mehr geworden, oder?
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das war, also, eine Geschichte, die von Anfang an irgendwie nur auf Missverständnissen beruht hat und dann auch wirklich on-air komplett kollabiert ist. Und auch diese Story mit dem Disciple, den man da rübergezogen hat und den er dann noch gerettet hat und so.
Ja, und diese Spiegelszene müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen eben, wo der Hogan sieht den Warrior im Spiegel, wie der Warrior ihn auslacht. Die Zuschauer sind den Warrior im Spiegel, aber der Bischof, der sieht den Warrior nicht. Und uns wurde das irgendwie so verkauft, als wäre der Hogan quasi durch diese Kopfspielchen in den Wahnsinn getrieben worden. Aber wir Zuschauer haben sie auch gesehen. Aber vielleicht hat uns der Warrior da auch in den Wahnsinn damals getrieben. Ich kann mir das gut vorstellen.
Der hat uns auch mit der Aura des Ultimate Warrior hat er uns komplett wahnsinnig und verrückt gemacht. Also auf jeden Fall der Warrior ganz eindeutig komplett gefloppt. Also du hast es angesprochen, es ist keine Seltenheit, dass der Warrior nur ganz kurz bei Promotions gewesen ist. Da haben wir natürlich auch bei der WWF diverse Probleme gehabt, wo er wirklich nur wenige Monate da gewesen ist, ein Programm quasi absolviert hat und dann gegangen ist. Und da ist die WCW-Geschichte keine Ausnahme, wenn man ehrlich ist. Ich mache weiter mit jemandem, den wir auch in den Golden Years Podcast schon sehr oft gehabt haben, lieber Markus, und dessen letztes Match wir da auch zuletzt gesehen haben, nämlich bei WrestleMania 8. Ich spreche über Jake the Snake Roberts, der ja, so kann man es ja sagen, gerade Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, wirklich einer der großen Stars von der WWF gewesen ist, nicht nur als Babyface, sondern auch als Heel, absoluter Meister der ruhigen Promos, der Psychologie, der Innovator des DDT, ein absoluter Publikumsliebling, der aber auch später als Heel gut funktioniert hat, dann als Katalysator, um den Undertaker zum Babyface zu turnen. Wir kennen die Geschichte. Aber auch der hatte Probleme Backstage, nämlich mit einem Vince McMahon. Wir sind jetzt quasi bei dieser Ringboy-Scandal-Geschichte damals, wo Pat Patterson ja aus seiner aktiven Position im Office quasi zurückgetreten wurde, also rausgenommen wurde. Und wo Vince McMahon laut Jake Roberts ihm versprochen hat, dass er diesen Posten übernehmen würde. Sprich, Jake Roberts, der weniger wrestlen würde und mehr Verantwortung hinter den Kulissen bekommen würde. Aber das hat dann nicht funktioniert, sondern schlussendlich hat Pat Patterson, als er wieder zurückgekommen ist, seinen Posten wieder übernommen. Das hat dann bei dem Jake Roberts für wenig Begeisterung gesorgt und hat dann auch dafür gesorgt, dass er schlussendlich bei der WCW angeheuert ist, wo er ja auch, ich glaube, mit seinem Vater zusammen ja auch irgendwie doch eine Beziehung dazu der Promotion gehabt hat. Oder war das damals mit Grizzly Smith?
Der Grizzly Smith hat Backstage bei WCW gearbeitet, übrigens ein ganz furchtbarer Mensch.
Ja.
Und ja, das ist, WCW hat ihm das ja auch wirklich versüßt. Jetzt nicht nur, weil sein Vater dort war, mit dem hat er sich eh nicht gut verstanden, aber die haben ihm ja richtig, richtig viel Geld geboten. Es war im Millionenbereich ursprünglich. Der Jack Roberts spricht von 3,5 Millionen. Gut, Jack Roberts muss man auch immer aufpassen. Das wären nämlich heutzutage, glaube ich, ich habe mal nachgeschaut, das wäre um die 7,8 Millionen. Aber es war auf jeden Fall schon ein sehr, 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 sehr gut hochdotierter Vertrag. Und damals wurde es angeboten vom Kip Fry. Und es war bei WCW zu dieser 90er-Jahre-Zeit halt auch der Fall, dass ja die Führungspersönlichkeiten enorm schnell
am Laufband.
Genau. Und es ist dann der Kip Fry von Bill Watts ersetzt worden, was komplett das Gegenprogramm war. Und der Bill Watts hat gesagt, nee, also so einen Vertrag, den gibt's aber bei uns nicht. Und doch bevor der Jack Roberts dann gewechselt ist, aber dem Vince McMahon schon mitgeteilt hat, ich werde WWE verlassen, ich gehe zur WCW, du kannst mich mal mehr oder weniger, hat der Bill Watts aber dann gesagt, nein, du kannst hier maximal um die $200,000, die kannst du vielleicht noch verdienen, aber hier von Millionen sprechen wir nicht. Das heißt, der Roberts hat auf der einen Seite die Brücke bei WWE schon abgerissen und musste aber dann ganz klein, mit eingezogenem Schwanz zu WCW wechseln und hat dann dort weniger verdient, als er bei WWE verdient hätte.
Dumm gelaufen, oder?
Ja, dumm gelaufen.
Und das hat man ihm natürlich auch angemerkt. Er ist ja dann sehr schnell in ein Programm mit Sting geworfen worden, hat den ja dann bei einer TV-Show bei Main Event damals attackiert. Hat dann einige House-Show-Matches bestritten, unter anderem gegen Marcus Alexander Bagwell. Aber ich glaube, das bekannteste, wo man ihn herkennt, ist, da sind wir schon wieder bei Halloween Havoc irgendwie, dieses Spin the Wheel and Make the Deal Match gegen den Stinger damals. Und Spin the Wheel and Make the Deal ist ja quasi der Gag an der ganzen Geschichte. Da war ja wirklich so ein Glücksrad quasi, wo die Wrestler dran gedreht haben. Und was dann dabei rauskam, wir sehen das jetzt immer noch bei NXT teilweise, da war eine Stipulation drauf. Und dann haben die beiden hier ein Coal Miners Glove Match.
Ja, muss man sich mal vorstellen. Ne? Spin the Wheel, make the deal, lauter geile Sonderregeln, was es da alles gibt. Angehörung, Scaffold Match, gut, vielleicht auch nicht so toll, aber über irgendwie No Disqualification, über diverse spannende Sonderregeln. Und dann hat das Rad, ist halt gestoppt, und dann haben wir Coal Miner's Glove, das heißt, quasi so ein Arbeitshandschuh halt getragen.
Ja, das war halt so ein On-a-Pole-Match. Da hing halt dann auf so einem Pfahl hing halt dann wirklich so ein, wie du gesagt hast, so ein Handschuh, und der wurde dann, warum ist der so schlimm? Ja, da ist vorne auf der, wo die Faust quasi endet, da ist so eine Metall, wie so ein Brass Knucks quasi, ja, ne? So ein Metallknödel drauf. Und das war ein furchtbares Match und ist ja dann schlussendlich auch damit geendet. Da gab es ja noch das Eingreifen von Cactus Jack, der damals so eine lose Allianz mit Jake Roberts gehabt hat, der noch die Schlange mit ins Spiel gebracht hat. Und dann gab es ja so ein bisschen Tumult. Wir haben den Podcast oder dieses Match vielmehr auch mal in On a Pole, in unserem Trash-Format, auch mal live kommentiert. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, das ist halt sehr obskur. Das Match ist unglaublich langweilig, da passiert nicht viel. Und am Ende greift eben Jake Roberts ein und es gibt ein bisschen Handgemenge durcheinander, einen losen Schlag mit diesem Coal Miner's Glove von Sting gegen Jake Roberts. Die Pointe an dem Ding ist aber eigentlich, dass sich dann Jake Roberts selbst mit dieser Schlange beißt. Also er führt dann die Schlange so an den Hals und dann beißt die ihn quasi und dadurch kann er dann eingerollt werden. Tiere und Wrestling, eine ganz schlimme Kiste, wissen wir, dass es in den 90ern, 80ern und davor natürlich eine ganz große Nummer gewesen ist, ist aus heutiger Sicht ganz schwer anzuschauen. Aber dieses Match war halt eben auch ganz furchtbar. Und ja, war dann im Prinzip auch schon der Anfang vom Ende von der WCW-Karriere von Jake Roberts.
Viel ist dann nicht mehr gekommen. Ich weiß, er hat eine ziemlich coole Wrestling-Theme eigentlich gehabt. Die fand ich ziemlich gut. Sie war auf dieser CD drauf. Slam Jam 1, wo auch die Ravishing Recruit-Theme da ist, wo ich weiß, die magst du auch sehr gerne aus der damaligen Ära.
Die kann ich auswendig.
Viel ist dann nicht mehr gekommen. Eigentlich nichts mehr. Also ein paar so kleinere Matches, House-Show-Matches noch bestritten und hat dann nach nicht einmal einem Jahr auch die Promotion im Grunde wieder verlassen. Mhm. Und ist dann nach Mexiko gegangen und hat durch Independent gewrestelt, aber im Grunde war dann damit auch bis zum Comeback bei WWE Mitte der 90er, so 96, die große Karriere von Jake Roberts vorbei. Und das ist natürlich schon, das ist sehr schnell nach unten gegangen tatsächlich. Und bei WCW nicht funktioniert. Wobei, was man vielleicht nochmal stärker betonen muss, ist, der hat halt damals auch schon sehr, sehr starke Alkohol- und Drogenprobleme gehabt. Und das hat dann natürlich eine große Rolle auch gespielt.
Ja, da kommen ganz viele verschiedene Faktoren bei Jake Roberts mit rein. Also das ist nicht nur, dass das Match einfach Mist gewesen ist, aber diese Backstage-Probleme kommen da mit rein, die Drogen-, Alkohol-Probleme kommen da mit rein und ja, auch da eindeutig gefloppt und das war eine Investition, die sich für keinen von beiden gelohnt hat und Jake Roberts hat hier wirklich aufs falsche Pferd gesetzt. Er hat sich bei der WWE, wie du schon gesagt hast, da überworfen und dann bei der WCW war er dann auch raus und dann hat sie auch erstmal eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er dann auch bei der WWF wieder sein Comeback geben konnte, dann ja auch spätere Verlauf der Mitte der 90er Jahre. Schwierige Kiste. Und ich wollte gerade noch ganz kurz was einwerfen, weil du gesagt hast, ja, hier auf diesem Glücksrad, auf diesem Pechrad geradezu, da sind so geile Stipulations dabei. Ich gehe nur ein Jahr weiter. Ne? Da haben wir nämlich dann Cactus Jack gegen Big Van Vader im Texas Deathmatch.
Und legendär. Das ist ein legendäres Match, ja.
Liebe ich ohne Ende. Also ich habe das so oft geschaut damals, auch weil es so anders gewesen ist. Weil du guckst halt die WWF 93 an und dann schaltst du dich auf die WCW und dann hauen die sich da blutig und auf die Rampe und ich weiß nicht was. Und dieser Kampf war so das war wirklich auch so ein Aha-Moment für mich, weil ich gesehen habe, was da alles möglich ist im Wrestling. Genauso wie damals die Wargames zum Beispiel, die ersten, die ich gesehen habe, 92.
Oder also, wie heute Anarchy in the Arena.
So, ohne Witz, also wer weiß, wenn 20 Jahre später dann irgendwie Leute über Wrestling anfangen zu podcasten mit gesetztem Alter, es wird interessant sein zu sehen, welche Matches für die dann so Standouts gewesen sind, wo wir jetzt mit so einer wohligen Nostalgie drüber sprechen, wenn wir halt dann irgendwann 60 sind oder so, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich gehe davon aus, dass wir dann auch noch podcasten werden. Über die gleichen Sachen wahrscheinlich. Aber ja, natürlich ist jetzt eine Kind Arena und solche Dinge sind halt auch die Weiterentwicklung irgendwie von diesen Matches, in der auch eben Mick Foley oder Cactus Jack gegen Vader drin schwimmen quasi.
Ja, genau, so Hell in a Cell für normale Cage-Matches und so weiter und so fort. Auch darüber kann man hervorragend quatschen und sich drin verlieren. Markus, du bist dran. Ich würde gleich so, bevor du jetzt was nennst, wenn ich gleich wieder dran bin, würde ich so einen etwas globaleren Begriff zur Diskussion stellen. Dann können wir darüber quatschen. Aber jetzt darfst du erstmal noch dir einen raussuchen.
Nee, ich dachte, jetzt haben wir WWE-Leute gehabt, die nicht funktioniert haben. Und gehen wir doch zu einem ECW-Talent, das so überhaupt nicht funktioniert hat, in der Spätphase von WCW, Wo ich mir aber auch die Frage stelle, ja, warum hat das eigentlich so nicht so funktioniert? Also bei den ersten beiden ist man jetzt relativ klar bei den Faktoren, ja. Aber bei dem dritten Mann, den ich gleich nennen werde, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich spreche nämlich über den Mike Oss, der als amtierender ECW Heavyweight Champion im April 2000 zur WCW gewechselt ist, direkt den Kevin Nash angegriffen hat und eigentlich alles angerichtet war für eine spannende Geschichte und eigentlich auch nochmal hier eine große Karriere bei WCW, weil die hat ja auch damals frische Gesichter gebraucht,
ja.
Und Leute wie den Mike Oss. Hat aber dann gar nicht funktioniert. Was dann passiert ist, können wir gerne drüber reden, aber grundsätzlich einmal, also das Debüt war da auch super.
Ja, das war super. Ich finde es übrigens echt schön, also man muss dazu sagen, wir haben hier nicht abgesprochen, wer was wann nennt. Wir haben uns zwar so grob gesagt, was so Namen wären, aber dass du jetzt auch mit dem ersten ECW-Wrestler kommst und ich sage, ich würde gerne so einen Block machen, ich wollte mich einen ECW-Block machen, das passt sehr gut.
Na bitte.
Great minds think alike, sagt man so schön. Ja, natürlich der erste Auftritt von Mike Awesome, super intensiv und natürlich auch ein großer Bang einfach, weil er als, wie gesagt, als Champion rübergekommen ist. Hatte er nicht damals sogar so, er ist zwar dann aufgetreten, aber er durfte nicht sprechen oder so, hat man es ja damals verkauft, ne, und durfte sich nicht erklären. Und wie du schon richtig gesagt hast, er ist ja dann wirklich dieser New Blood-Gruppierung beigetreten, hat Kevin Nash attackiert, aber war eben auch noch amtierender ECW-Champion. Und das war natürlich dann schon eine große Kiste. Und auch diese Vakantierung von dem Belt hat ja dann für ein Kurio.
Der wurde nicht vakantiert. Gesorgt. Nein, der wurde ja gar nicht vakantiert.
Genau, er wurde abgenommen.
Nein, da gab es ein Match bei
ECW
gegen Taz. Also da gab es einen WCW-Wrestler, der gegen einen bei WWE unter Vertrag stehenden Wrestler verloren hat bei einer ECW-Veranstaltung. So war das. Weil der Mike ist nicht im Guten gegangen damals von ECW, hat er wohl hinterrücks das gemacht. Auf jeden Fall Paul Heyman stieg sauer auf ihn, hatte eben den Gürtel noch gehabt, musste den aber noch quasi verlieren und hat er wohl auch noch vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Promotion gehabt und da kam es eben dazu, dass er gegen den Taz den Titel verloren hat und der Taz war damals ein WWE-Superstar bereit.
Richtig, so war das. Guck mal, da habe ich was durcheinander geschmissen hier.
Und der Taz hat dann als ECW-Champion ganz schnell gegen den Triple H bei SmackDown verloren, damit hier genau. Die Hierarchie auch nochmal geklärt wird.
Um das einfach mal klar zu machen, und das ist so traurig, es ist irgendwie wahrscheinlich das größte Match von Taz gewesen, oder? Bei der WWE
ja,
damals.
Das würde ich so sagen, ja.
Und der hat den Titel dann aber auch später wieder an Tommy Dreamer verloren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, ganz großes Durcheinander. Aber ja, eigentlich der Einstieg war nicht schlecht. Und er hat ja dann auch dieses Gimmick gehabt des Career Killers, wo er dann ja auch unter anderem Chris Kanyon von der ersten Stufe dieses Triple Cages runtergeworfen hat. Damit er das Page hat damals im Match gegen Jeff Jarrett gestritten. Kanyon hat eingegriffen und Mike Awesome eben logischerweise auch und hat eben Kanyon da runtergeschmissen und es hat dann dafür gesorgt, dass Kanyon für die nächsten Wochen erstmal im Rollstuhl und mit so einer Halskrause durch die Gegend gefahren ist. Also eigentlich der Einstieg in die WCW-Karriere von einem Mike Awesome ist nicht verkehrt gewesen, aber dann ist es irgendwann ins sehr Merkwürdige abgedriftet, weil das war ja dann so nach dem Bash at the Beach 2000 damals, wo er dann nicht mehr der Career-Killer gewesen ist, sondern plötzlich erkannt hat, dass er etwas beleibtere Frauen sehr attraktiv fand. Und dann wurde er der vom Career-Killer der Fetch-Chick-Thriller, Markus.
Ja, ganz genau. Das war also wirklich der offizielle Name, den man ihm damals gegeben hat. Und sein Gimmick war eben, ja, dass er halt Frauen gerne mit Frauen verkehrt hat, die ein bisschen mehr auf dem Leib gehabt haben. Woran grundsätzlich auch nichts Verwerfliches ist.
Aber das ist halt kein Wrestling-Gimmick.
Ja eben, das war das Gimmick. Da muss man sich vorstellen, da kommt der Career-Killer von ECW, der bekannt Ringschlachten mit Masato Tanaka und so weiter. Und der war jetzt nicht der charismatischste, aber er hatte schon eine gewisse Aura und einen gewissen Look und auch einen guten Wrestling-Stil. Also, und dann das war über die Vince Russo-Ära, über die wir jetzt sprechen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig.
Surprise.
Die zweite Russo-Ära quasi, wo es dann wirklich irgendwie, ist ja wurscht. Auf jeden Fall war da einiges los in der Richtung. Und dann hat sich der den Mike Awesome angeschaut und hat sich gedacht, so, das wird jetzt der Fat Chick Thriller. Und dachte, also, wie willst du mit diesem Gimmick auch overkommen? Wurde ja manchmal dann begleitet von so Damen, die aber auch nicht mehr die jüngsten waren und die auch entsprechend gekleidet waren. Die waren nicht nur etwas beleibter, sondern die haben sie bewusst furchtbar gekleidet. Und ich weiß, was soll denn da der Gedanke sein? Also ich verstehe das nicht.
Ich auch nicht.
Du hast da so einen Mann. Dann, wenn du keine Ausstrahlung hast, dann gibst du halt von mir so einen Manager, was weiß ich was, oder eine Ringbegleiterin. Aber das zum Gimmick zu machen, das ist ja Selbstsabotage.
Ich verstehe es auch nicht, weil wie du schon gesagt hast, man will ja Geld mit den Leuten verdienen und Mike Awesome war damals eine durchaus große
Akquise. Hat doch gut verdient, muss man auch sagen. Hat auch einen wirklich guten Vertrag bekommen damals.
Ja, also deswegen, der war teuer, der hatte einen Namen mitgebracht und ich finde, was man bei Mike Awesome ganz klar hervorheben muss, ist eben auch sein Kampfstil. Das war ein Big Man, der gearbeitet hat wie ein Cruiserweight, um es jetzt ganz plakativ zu sagen. Der ist Splashes nach draußen gesprungen, der ist Splashes im Ring gesprungen, der hat seinen Gegner durch die Gegend geworfen, wie es ihm gepasst hat, weil er so eine Masse gehabt hat. Also der konnte halt einfach sehr viel und für mich war das jemand, wenn du den in den Ring gestellt hast und der hatte den richtigen Gegner, waren das hochintensive, spannende Matches, die er abgeliefert hat. Ne? Also zum Beispiel gegen den Spike Dudley damals. Also du hast gerade Masato Tanaka angesprochen, aber ich erinnere mich auch noch an diese Matches gegen Spike Dudley, wo Spike einfach hinten und vorne durch Tische geworfen worden ist, was mega unterhaltsam gewesen ist. Aber dann sowas daraus zu machen, das hat halt dann gar keinen Sinn ergeben. Und das ging ja dann noch weiter, weil nachdem man gemerkt hat, dass der Fat-Chick-Thriller nicht funktioniert, hat man sich gedacht, hey Mann, viel cooler ist doch so in Anlehnung an die wilden 70er damals, an diese TV-Show. Machen wir doch aus Mike Awesome That 70s Guy, wo er dann wirklich seinen Fukuhila-Look noch ein bisschen mehr betont hat. Er hat ein eigenes TV-Segment bekommen. So
ein Bus hat er gekriegt.
Bus hat er bekommen. Die Lava Lamp Lounge übrigens, das hieß es damals. Ja.
Aber und auch völlig aus dem Nichts. Ist plötzlich hier der Typ, der steht jetzt plötzlich auf die 70er Jahre und ist, glaubt halt, er ist da eben, nur weil halt diese Sitcom gerade in den USA und überhaupt sehr erfolgreich läuft. Ich weiß, da fehlen mir wirklich die Worte, was blöd ist für einen Podcaster, ich weiß schon, aber ich kann mir auch hier den Gedankengang nicht denken. Der Russo gesehen, na gut, Fat Chick Thriller ist nix, oh wow, der hat einen schönen Fukuhila, ja dann wird er jetzt einfach der 70s Guy und das wird jetzt funktionieren, wobei, der hat ja mit diesem modernen Wrestling-Stil, sag ich mal, also da hat ja nichts zusammengepasst, warum soll der jetzt so ein 70er-Jahre-Typ plötzlich sein, ne? Also auch das völlig Hanebüchen. Und natürlich hat das nicht funktioniert. Warum auch?
Ja, also keine Ahnung. Und man hat es ja dann im weiteren Verlauf noch probiert. Dann ist er der Canadian Career Killer wieder geworden. Innerhalb von einem Jahr quasi hat er dann 4 Gimmicks durchgehabt eigentlich.
Wobei man sagen muss, er kommt natürlich aus Florida, hat mit Kanada nichts zu tun. Aber da hat man ihm die Haare geschnitten und er war wirklich hier Team Canada Mitglied. Ja.
Mein Gott, das ist doch egal. Auch Hexer Jim Duggan war auch Team Canada Mitglied. Ja. Nein, und na klar, dann war es halt wieder besser, aber er hatte auch keinen Moment bekommen, um irgendwie zu glänzen, sondern er war halt eben dabei, aber er konnte auch nicht mehr diese Aura ausspielen, die wir angesprochen haben, er konnte auch nicht mehr diese Matches ausspielen. Klar, waren da noch ein paar Fäden mit dabei, die er gehabt hat, war auch nochmal in Titelmatches mit zugegen, aber hat eigentlich keine Rolle gespielt. Also er hat ja dann, man darf nicht vergessen, auch ein Mike Awesome ist ja viel zu früh verstorben, der ist gerade mal 42 Jahre alt geworden, ist ja auch schon 2007 verstorben. Der ist ja über 8 Ecken verwandt mit Hulk Hogan und er hat so ein bisschen den Verdacht, dass quasi diese Verbindung bei Vince Russo dafür gesorgt hat, dass er so in die falsche Schublade sortiert worden ist.
Ja, aber was vielleicht auch sein kann, natürlich, aber wenn das der Grund ist, ist natürlich absoluter Quatsch. Du hast die, ist jetzt, niemand hat bei Hulk Hogan an den Mike Awesome gedacht und umgekehrt. Und ob jetzt über 8 Ecken, über viele, viele Grade miteinander irgendwie verwandt sind, das darf ja auch keine Rolle spielen, tatsächlich, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, in dem auch viel Geld investierst. Und das war wirklich Karrieresabotage, möchte ich was sagen. Also, das ist einer der Momente, wo ich mir auch denke, so sehr ich auch WCW vermisse und so weiter, aber sowas gab es halt auch nur bei WCW, muss man ganz ehrlich sagen. Auch weil WWE viel Quatsch macht und viele andere Promotions Quatsch machen. Aber innerhalb kürzester Zeit 4 Gimmicks, von denen 3 absoluter Quatsch sind und das auch einfach quasi fließend mehr oder weniger ineinander übergeht. Das hat's nur bei WCW. Sowas gab's nur bei WCW.
Ja, und damit kommen wir auch zu so einem kleinen Block, weil es gab viele ECW-Gimmicks und Charakter, die gerade so 98, 99, 2000 rübergekommen sind zur WCW und die da nicht gezündet haben und die aus gutem Grund nicht gezündet haben. Und ich nehme jetzt auch jemanden wie einen Sandman zum Beispiel raus. Wir wissen, der Sandman, nie der allerbeste Wrestler gewesen, teilweise wirklich grottige Matches abgeliefert, aber der Sandman war halt eben ein Charakter, der davon gelebt hat, dass er auf der einen Seite gewalttätig gewesen ist und auf der anderen Seite natürlich dieses geile Gimmick gehabt hat mit dem Entrance zu Enter Sandman, mit der Musik, mit dem Bier. Wir wissen, dass sehr oft auch der Name Steve Austin im Zusammenhang mit diesem Gimmick genannt wird, so, da hat man geklaut. Ja, also man hat sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, hat es aber dann auf die eigene Art und Weise umgesetzt. Ganz anderes Thema. Aber man hat ja auch den Sandman dann geholt, nämlich Ende 98, und hat den ja wohl für $200,000 pro Jahr quasi hier verpflichtet, in einen 3-Jahres-Vertrag, hat er nie erfüllt, Aber das war auch schon damals eine Menge Geld. Man hat ihm eigentlich alles genommen, muss man sagen. Es gab ja damals zwar eine Hardcore Division bei der WCW, aber natürlich längst nicht auf diesem blutrünstigen Brawl-Niveau, wie wir es bei der ECW gehabt haben. Und man hat ihm auch den Namen genommen. Er hieß dann nicht mehr der Sandman, sondern er war natürlich dann der Hardcore-Hack oder einfach nur Hack irgendwann. Ja, das war halt ein Spitzname von ihm, muss man sagen.
Genau, im privaten Leben war das
genau.
Ein Spitzname von ihm. Ja, aber das ist eh schon richtig gesagt. Was hat den Sandman ausgezeichnet? Er hat geraucht, er hat gesoffen, er hat Metallica gehabt und er hat blutige Schlachten abgeliefert. Metallica konnte es nicht bringen, das war viel zu teuer. Offensichtlich, man hat später Metallica bei Sting natürlich gebracht. Das war ganz wichtig. Aber
der war es wert, ja.
Ja, der hat es unbedingt gebraucht, im Gegensatz zum Sandman. Da wollte man das nicht investieren. Er durfte nicht rauchen. Diese Hardcore-Schlachten, die du schon gesagt hast, die gab es in der Form nicht. Er hat halt ein bisschen Bier getrunken. Und im Gegensatz zu Mike Awesome, man hat halt versucht, das Sandman-Gimmick zu bringen, aber halt in einer entschärften Variante. Das war so... Ja, der Kinder-Sandman wäre weniger. So wie, wenn in Deutschland sowieso ein Videospiel indiziert wird und du nimmst alles quasi raus,
ja.
So war das der Sandman. Das war der indizierte Sandman, mehr oder weniger. Und hat natürlich nicht so funktioniert wie bei WCW, aber besser als erwartet, vielleicht sogar. Zumindest ein bisschen hat er sie ausgehalten. Und da gab es ja zumindest diese Geschichte mit der Chastity und dem Raven und so weiter. Raven war auch so ein Punkt. Ich hoffe, der ist auf deiner Liste nicht, weil ich hätte ihn jetzt auf meiner Liste nicht drauf gehabt.
Nee, hätte ich nicht. Also, weil der hat ja wenigstens eine Story gehabt. Eben. Der hat ja am Anfang durchaus funktioniert
mit seinem
Flock und so. Klar, am Ende nicht mehr so, muss man sagen. Aber gescheitert, nee. Also, dafür war er auch zu prominent. Aber der hat auch große Matches gehabt. Also, Raven gegen Chris Benoit, gegen Diamond Dallas Page damals, toller Three-Way. Auch Raven gegen Chris Jericho, auch ein sehr gutes Match gewesen.
Und nee, ich hab überlegt, auf dem Revenge-Videospiel war er auch drauf. Und das ist also auch legendär. Da war Raven einer von dreien, die da auf dem Titel waren, mit dem Hogan und mit dem Goldberg. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Welchen Sandman fandst du denn am Ende besser? Bei WWE oder bei WCW?
Ich glaube, bei der WWE tatsächlich sogar.
Würde ich also auch sagen. Zumindest,
wenn der WWE One-Night-Stand-Sandman zählt,
ja. Ja, gut, ja. Naja, Weil ich finde aber tatsächlich auch, weil bei WWE war halt besser in Form. Und ich bringe es jetzt nicht, dass wir jetzt einen WWE-Podcast machen, aber WWE damals ein ähnliches Problem, unter Anführungszeichen, wie bei WCW, durfte auch nicht der Sandman sein, der am besten war. Aber da hat man das ein bisschen besser rübergebracht, aber auch nicht wirklich überragend. Also der Sandman, und das erwähne ich jetzt einfach, weil in dem Fall vielleicht WCW auch gar nicht so viel dafür konnte, im Gegensatz bei vielen anderen, das geht halt nur in einem gewissen Rahmen mit all den Dingen, die ihn halt auszeichnet. Und ich glaube, ich kann mir gar keine Lösung vorstellen, wie der Wrestler mit dem, was er kann und was er nicht kann, wie der in einem Umfeld wie WCW funktioniert hätte.
Ja, er ist eben super unique und das war eben ein Charakter, der wie für dieses freie, radikale Umfeld von der ECW gemachte Figur einfach, ne? Das ist wie eine Kunstfigur, die wirklich nur in diesem Bereich funktioniert. Und im Mainstream hat er halt nicht funktioniert. Auch seine Matches natürlich gar nicht, ne? Das waren ja diese Fiesband-Hardcore-Matches, die er da abgeliefert hat. Sehr oft gegen Bam Bam Bigelow zum Beispiel gewrestelt. Auch gegen Raven, wie wir schon angesprochen haben. Dann auch auch dieses Junkyard Invitational zum Beispiel, was damals ganz grauenvoll gewesen ist. Gegen Brian Knobs natürlich unterwegs gewesen, der damals ja der Dreh- und Angelpunkt der Hardcore-Division bei der WCW gewesen ist, was auch zum Zustand der WCW vielleicht sehr viel aussagt. Nein, es war halt ganz... Es hat nicht funktioniert. Es war auch eine Figur, die hat da gar nicht reingepasst, sondern man hat sich vielleicht erhofft, dass man so ein paar Leute von der ECW rüberziehen kann, um einfach die Quote nach oben zu treiben, um vom Namen zu profitieren. Aber die Figur an sich hat gar nicht funktioniert. Aber wenn du mich hier schon zu Raven fragst, frage ich immer zu Bam Bam Bigelow. Wie ist denn das mit Bam Bam Bigelow zu der Zeit?
Natürlich, sehr, sehr guter Punkt. Das war nämlich auch diese Hardcore-Division-Zeit bei WWE. Muss man sagen, Bam Bam Bigelow, absoluter Star. Tatsächlich hier bei WWE, also nicht, er hat es nicht ganz nach oben geschafft, trotz WrestleMania Main Event, aber er war auf jeden Fall ein sehr, sehr profilierter Star, der eben, wo dann die WWE-Karriere zu Ende gegangen ist, er ist zu ECW gegangen, hat da auch noch sehr gut funktioniert, meines Erachtens nach, so gegen Taz zum Beispiel,
ja.
Ich glaube, das berühmteste Match natürlich.
Robert Damm auch, sehr gute Matches, ja.
Oh ja, hat auch sehr gut funktioniert und dann hat man den Bam Bam zu WCW gebracht und ich glaube halt, dass er körperlich einfach auch nicht mehr, auch da natürlich mit dem Lebensstil und so weiter, nicht mehr in der Lage war, das zu zeigen, was er zum Beispiel bei WWE gezeigt hätte. Weil im Grunde hätte so ein Bam Bam Bigelow, auch mit der hat immer dasselbe Gimmick gehabt, der hätte auch bei WCW funktionieren müssen, hat aber dann eigentlich wirklich nur in der Hardcore-Division eine Rolle gespielt. Gab ganz kurz diese Goldberg-Division, Geschichte, wo auch nur abgefrühstückt wurde. Aber tatsächlich war der nur so in der anderen Midcard zu finden. Und das ist eigentlich in dem Fall auch sehr schade tatsächlich.
Ja, auf mich hat er wirklich damals gewirkt wie ein Schatten seiner selbst.
Ein bisschen lustlos auch, oder?
Ja, vielleicht auch da eine körperliche Probleme mit dabei. Und dann eben auch, ja, vielleicht auch einfach unmotiviert gewesen, weil er vielleicht auch gesehen hat, so, okay, ich habe hier eh keine Rolle. Ich werde eh auf ewig quasi in der Midcard irgendwo stecken bleiben. Und was mich damals gestört hat, dass er auch sein Outfit gar nicht mehr getragen hat. Dieses Flammen-Outfit, was man
am
damals
Anfang, hatte. Ja. Und dann hat er nur noch so ein T-Shirt getragen und auf der Seite stand Bam Bam drauf auf der Hose. Das ist total wie so ein billiger Indie-Catcher.
Ja, genau. Ja, also deswegen, also die Leidenschaft hat da ein bisschen gefehlt, vielleicht auch die Möglichkeiten. Und deswegen, also für mich auch beim Bigelow eigentlich jemand, als der reinkam, ich dachte, warum denn nicht? Ne? Das ist einer, der kann geile Matches abliefern, die sieht beeindruckend aus. Ist auch eine gute Ergänzung eigentlich für den Kader, aber man hat es da nicht geschafft. Aber ich glaube auch da, Backstage Politics, das ist ja eh was Bam Bam Bigelow auch Zeit seines Lebens wirklich durch die großen amerikanischen Ligen verfolgt hat. Sowohl bei der WWF hatte er damit Probleme, als auch bei der WCW. Er ist ja da wirklich ins Haifischbecken reingekommen, ne? Von der Regen in die Traufe sozusagen. Ich glaube, da spielen halt ganz viele verschiedene Faktoren mit rein, dass er dann auch nach dem Ausscheiden bei der ECW, wie gesagt, da hatte er Bock gehabt und da hat er auch wirklich geile Matches abgeliefert, auch Teil der Triple Threat, darf man auch nicht vergessen. Hat aber bei der WCW gar nicht funktioniert. Und dann haben wir noch so ein paar andere Namen aus der...
Nur ganz kurz, ja. hätte eigentlich noch ganz kurz, bei der Elite-Ära hätte ich mir den gut sogar vorstellen können, wenn es nochmal zurück zur WWE gegangen wäre... Ja. Hätte da super da reingepasst. Auch mit eben dem neuen Hardcore-Element, unter Anführungszeichen, das er eben dann noch hinzugefügt hat, zu dem, was ihn eh schon ausgezeichnet hätte. Das hätte ich gern gesehen in einer so einer What-If-Situation. Was wäre, wenn?
Ja, bin ich bei dir. Ich habe noch so ein paar, also beim Bigelow generell jemand, also wenn der in einem Videospiel dabei ist, dann spiele ich sehr gerne mit dem, weil der zum einen einfach geil aussieht, zum anderen aber auch einfach Aktionen immer in seinem Arsenal gehabt hat, die einfach mega beeindruckend gewesen sind. Sei es jetzt Diving Headbutt gewesen oder irgendwelche Powerbombs und keine Ahnung was, der Greetings for Asbury Park mit da oben drauf. Ich war immer ein großer Fan von Bam Bam Bigelow. War ja auch einer unserer allerersten Kandidaten der Helden aus der zweiten Reihe. Ich glaube, fünfte oder sechste Ausgabe war das damals. Ich habe noch so ein paar ECW-Leute, die so ganz kurz dabei gewesen sind. Und da fällt mir zum einen jemand wie einen Mikey Whipwreck ein, der so als Edeljobber mal mit reingekommen ist.
Ja, war wirklich, ist nur zum Verlieren gekommen tatsächlich, ja.
Genau, so gegen so talentierte Leute wie Heavy Metal Van Hammer damals. Und auch ein Sabu, den dürfen wir auch nicht vergessen, dass der zum Beispiel mal 95 auch mal einige wenige Matches bestritten hat, unter anderem gegen einen Alex Wright und auch gegen einen Mr. JL, der übrigens niemand Geringeres als Jerry Lynn ist, also nochmal ein ECW-Wrestler.
Ja, guter Punkt. Also tatsächlich, Sabu bei WCW wäre eigentlich auch total passend gewesen, gerade zu dieser Zeit, ne, Mitte 90er Jahre, vielleicht auch ein bisschen in der Cruiserweight Division aufgrund seines Wrestling-Stils und so weiter, hätte man total viel machen können. Aber Sabu hat halt in den großen Promotions grundsätzlich auch hinter den Kulissen, sag ich mal, immer Probleme gehabt. Das ist jetzt nicht nur auf den Lebensstil bezogen, aber der war grundsätzlich, weil ich so immer auch gehört habe, mit dem war nicht so einfach zu arbeiten, was Niederlagen und Siege und so betrifft. Und hat, also wundert mich in dem Fall wieder nicht, dass er bei WCW nicht funktioniert. Da hat mich eher gewundert, dass er später bei WWE ein Jahr lang ausgehalten hat, tatsächlich, bevor es da auch zu Ende war. Aber wie gesagt, grundsätzlich hätte der Sabu da wunderbar reingepasst in diese Ära.
Andere Frage, war er vielleicht zum falschen Jahr in der WCW, also 95 sind wir jetzt, hätte er vielleicht noch so in dieser Verbindung aus Cruiserweight und Hardcore vielleicht so 96, 97 besser in die Promotion gepasst?
Ja, ich meine, die Public Enemy haben es ja auch geschafft. Und die waren ja auch lange bei WWE zum Beispiel. Gut, ein bisschen mehr Comedy-Element, aber trotzdem. Aber
bei der WCW meinst du?
Bei WCW, Entschuldige. Ja, vielleicht, aber ich glaube, Sabu hätte zu keinem Zeitpunkt wirklich bei WCW funktioniert. Auch mit der Politics gemischt und auch was er für ein Typ war und so weiter. Ich glaube, das wäre ihm immer im Weg gestanden tatsächlich. Oder ist ihm auch immer im Weg gestanden.
Ja, er braucht halt auch ein besonderes Arbeitsumfeld einfach, ne? Der musste mal auch die Freiheiten lassen, auch die Möglichkeiten lassen, die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, wirklich auszuleben. Das stimmt schon. Aber es ist nach wie vor natürlich ein ganz, ganz besonderer Wrestler gewesen. Und wer da nochmal wirklich in den Zeiten schwelgen möchte, soll ich einfach nur mal die alten ECW-Matches anschauen, gegen Taz zum Beispiel, die absolut fantastisch gewesen sind. Und ich glaube auch, dass man hätte mit dem was machen können, aber ich glaube, das ist einfach, das hat halt auch damals nicht funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, der war ja kaum, ich glaube, 2-3 Monate war der wirklich da und hat so ein paar Matches bestritten. Und das war's dann auch. Aber generell, was auffällt, so ECW-Talent, bis auf einige wenige Ausnahmen, also die haben es schon schwer gehabt bei der WCW damals, oder?
Ja, die haben es halt in beiden Promotions schwer gehabt, sofern sie sich nicht angepasst haben. Auch im Wrestling-Stil und so weiter und grundsätzlich das ganze Umfeld. Weil ECW war halt schon was Besonderes, was das Wrestling betrifft, was die Art und Weise des Auftritts betrifft, aber auch eben, was es betrifft, wie man sich im Locker-Room, was man gemacht hat und wie man sich da verhalten hat und was man wo getan hat, sage ich mal. Und und man muss sich halt dann doch anpassen, weil WCW war eben doch ein TV-Unternehmen, sage ich jetzt mal, als Wrestling-Promotion, aber vielleicht mehr TV-Unternehmen als Wrestling-Promotion. Und das muss halt dann, da muss man als Wrestler was machen. Auf der einen Seite finde ich, also sich anpassen. Und man braucht kreativ halt auch jemand, der die richtige Idee hat. Weil wie gesagt, der Raven hat meines Erachtens nach eine Zeit lang wirklich, wirklich gut funktioniert bei WCW. Gut, war jetzt zwar nicht ganz oben, aber das macht ja nichts. Die United States Championship hat er gehalten und diese Geschichten mit dem Flock und so weiter. Also das war schon in der Upper Midcard jemand, der absolut seine Spuren hinterlassen hat.
Und ja.
Aber sein Gimmick, er konnte halt auch der Raven sein. Sein Gimmick war dann halt nicht so extrem, wie zum Beispiel vom Sandman, sondern das hast du gut ins WCW-Umfeld packen können, diesen depressiven Grunge-Rocker oder wie auch immer, wenn man so möchte.
Auch Leute wie einen Paris Saturn zum Beispiel. Auch
ja, super.
Ne? Auch ein Dean Malenko. Also, weil ich lese dann irgendwie so, also natürlich unser Thema hier ist natürlich auch was gerne auf Top-Ten-Listen aufgegriffen wird. Und man guckt natürlich dann so, was schreiben denn die Leute da? Und dann taucht so Dean Malenko als gescheiterter Wrestler auf, der zur WCW gekommen ist.
Ja, Quatsch. ECW.
Und ist auch so, ist auch vollkommener Blödsinn. So.
Ja, der war ganz ein entscheidender Teil für die Cruiserweight Division. Und die Cruiserweight Division darf man auch nicht unterschätzen heutzutage. Auch wenn man gerne auch nur über die Main Event da spricht und so weiter. Aber wie wichtig diese Cruiserweights waren, auch bei Nitro und so weiter, um WCW dieses Profil zu verpassen, das sie dann bekommen haben, um sich vom WWE abzugrenzen. Und da war jemand wie der Malenko, der Benoit, der Rey Mysterio, der im Grunde auch von ECW gekommen ist. Der Chris Jericho. Die haben alle super bei WCW funktioniert. Ja. Psychosis. Also, da gibt's schon viele.
Eben. Wie siehst du denn Shane Douglas? Da haben wir letztens noch einen Karriere-Podcast zugemacht und uns da erstmal aufgefallen, wie oft der die Promotion gewechselt hat. Also, im Schnitt alle 2 Jahre ist er so von einer Promotion zur anderen gegangen.
Die würde ich auch eher als gescheitert tatsächlich betrachten bei WCW. Also, immer wenn man dachte, da kommt ein bisschen mehr. Also, früher, gut, in den 90er Jahren, ich gehe jetzt, also da war ja mit den Fehde mit der Hollywood Blondes und so weiter. Das ist jetzt eine Frühphase, aber wenn wir über den Shane Douglas nach WCW, ECW sprechen, als Franchise, der dann eher in der Endphase bei WCW dann gekommen ist, würde ich eher als gescheitert tatsächlich. Also nicht so schlimm wie viele andere. Also er hatte schon noch eine Geschichte mit der Tory und so weiter, mit dem Kidman. Eine kurze Zeit ja auch, was durchaus interessant war, mit den späteren Radicals, die dann aber fast alle zu WWE gegangen sind, außer der Shane Douglas. Aber für die Ansprüche, die er wahrscheinlich auch an sich selber hatte und die man erwarten konnte nach der ECW-Karriere, ich glaube, da ist er doch deutlich zurückgeblieben.
Ja. Ich glaube, gleiches kann man auch über Chris Candido und Sunny sagen, oder? Sunny damals ja im späteren Verlauf, also Tammy Lynn Sitch, ja auch nochmal der WCW gelandet, genauso wie in Chris Candido, die ja dann als einer der Eckpfeiler der Cruiserweight Division hier angedacht gewesen sind. Auch die hatten es schwer, aber auch da aus mehreren Gründen, muss man sagen. Also auch da natürlich so die eigene Historie, gerade bei einer Sunny ist ja allgemein bekannt.
Ja, ist ausreichend dokumentiert und hat sie ja dann auch dahin gebracht, wo sie heute sitzt, nämlich hinter Gittern.
Also,
nur so. So krass sagen.
Ja, und das auch verdient, muss man halt auch sagen.
Ja, selbstverständlich.
Da darf man auch gar nicht großartig drum diskutieren. Ich glaube, Markus, du hast noch ein paar, jetzt mal, haben wir noch ECW-Wrestler oder sollen wir zu so ein paar anderen Namen, die du auch noch genannt hast, die man hier aufführen kann?
Ja, wir können gerne auch jetzt weitermachen, weil im Grunde, also bei vielen ECW-Wrestlern ist es ja auch dann ein ähnlicher Grund oder ähnliche Gründe. Ich glaube, sie haben wir schon ganz gut zusammengefasst. Gibt noch ein paar so WWE-Namen, die ich mir da aufgeschrieben habe, bevor wir noch am Ende, die ganz großen Namen, die wir noch haben, heben wir uns vielleicht fürs Ende auf, weil da wirst du drüber sprechen wollen und ich auch. Wir wissen alle, worum es geht und da hängen auch noch 2, 3 weitere Namen dran.
Ja.
Aber vielleicht ein Namen, an den du nicht sofort denkst, den ich mir da aufgeschrieben habe, ist hier ein ehemaliger Intercontinental Champion, der erste afroamerikanische Intercontinental Champion der WWE-Geschichte, der Ahmed Johnson. Der ist nämlich tatsächlich im Jänner 2000 bei WCW aufgeschlagen. Und man muss sagen, man hätte ihn ja kaum erkannt. Das war damals eine Überraschung. Es war eine Fehde zwischen den ehemaligen Harlem Heat-Mitgliedern, der Booker T gegen den Stevie Ray, der miteinander gefädet. Da ging es unter anderem auch um den Namen Harlem Heat. Später ging es auch noch um das T im Namen Booker T. Und dieses T, das wollte nämlich der Ahmed Johnson haben. Der hieß nämlich nicht mehr Ahmed Johnson, der hieß jetzt Big T. Und das Big, das war in dem Namen, in dem Fall ja wirklich leider Programm.
Ja, komplett out of shape und ganz in ganz schlimmer Form und gefährlich im Ring. Also das muss man, er war ja schon als durchtrainierter Athlet, wie wir ihn bei der WWF gesehen haben, gefährlich. Aber ich kann mich noch an diverse Aktionen erinnern, wo er sich dann gar nicht mehr so richtig bewegen konnte und die Leute wirklich einfach, ja, durch die Gegend geworfen hat. Du hast diese Fehde mit Booker angesprochen, die haben wir dann noch gehabt. Booker hat sich ja dann phasenweise auch mit Billy Kidman hier verbündet, sodass wir dann so eine Tag-Team-Konstellation gehabt haben. Ahmed Johnson natürlich hat gar nicht funktioniert und das liegt größtenteils auch an der körperlichen Verfassung, in der er damals gewesen ist und diese Story mit dem Booker, ja.
Grauenhaft.
Ja, ich weiß noch, ich habe ja damals in Oberhausen wirklich Booker gegen Stevie Ray gesehen als Opener bei einer, Millennium Final oder so? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall bei der Deutschlandtour. Aber diese ganze Booker T und dann war er doch auch eine G.I. Bro zwischendurch Geschichte. Ganz, ganz schlimme Zeit. Ganz schlimme Zeit. Und ja, Ahmed Johnson garantiert kein Erfolg für die WCW. Aber ich glaube, du hast noch ein paar andere ehemalige Intercontinental Champion, die in die gleiche Kategorie fallen können, oder?
Ja, was noch schlimmer, möchte ich was sagen. Marty Jannetty, ehemaliger Intercontinental Champion, Mitglied der Rockers, großartiger Wrestler, großartiges Tag-Team, der ist dann so 98, 99 herum plötzlich bei WCW aufgeschlagen und war dann nur noch ein Edeljobber. Der hat nicht mal eine eigene Musik gekriegt, der hat die alte Austin-Musik gekriegt, dann diese Standard-Gitarrenmusik, die irgendwie sehr viele Jobber gekriegt haben. Und der war ein Edeljobber und hat überhaupt nichts hinterlassen. Und das war auch eigentlich schon krass, weil Marty Jannetty damals auch ein großer Name, so lange war das gar nicht her, dass er eine große Fehde hatte mit dem Shawn Michaels um die IC Championship und so weiter. Und der hatte noch viel weniger als der Big T, weil der Big T war ja zumindest in eine Storyline eingebaut. Der Marty Jannetty, der war einfach, wie gesagt, nur ein Edeljobber.
Ja, ich weiß noch, dass wir irgendeine Ausgabe von Monday Night Watch gemacht haben und waren vollkommen überrascht, dass Marty Jannetty so ein random Match einfach bestritten hat. So, oh, guck mal, so Marty Jannetty. Also ja, der hat gar keine große Rolle gespielt. Und den anderen, den du noch hier bei dir auf die Liste gehabt hast, war ja der ehemalige Mountie, also Jacques Rougeau, der war auch bei der WCW gesehen haben, der ja auch quasi das Quebecers-Gimmick nochmal mit rübergebracht hat, wenn man ehrlich ist.
Genau, also der Mountie, wissen wir, war ja kurzzeit Intercontinental Champion, hat dann später mit dem Pierre gemeinsam die Quebecers gebildet, so 93, 94 herum, hatten da auch einige, also die Tag Team Championships gewonnen, mehrmals sogar, waren ein richtig gutes Tag Team. Die sind dann 96, 97 herum zur WCW gewechselt, waren dann die Amazing French Canadians, waren dann nicht mehr gekleidet wie Mounties, sondern hatten so Singlet, so Ringeranzüge an. Aber auch das interessant, die waren im Grunde auch nur noch Edeljobber. Und das habe ich aber tatsächlich nie verstanden, weil die hatten ja Tag-Team-mäßig absolut was drauf, auch damals noch. Und es war jetzt nicht so, als hätte die WCW Tag-Team-Division mit denen nichts anfangen können. Aber die waren eigentlich mehr so Comedy-Heels, die nur verloren haben.
Ja.
Und das ist wieder ein Fall, wo ich mir denke, aber warum eigentlich? Also eine Geschichte, so Matches gegen die Nasty Boys und so weiter. Und die waren auch gut. Also wie gesagt, im Ring, die haben tolle Double-Team-Moves auch gehabt und gerade so ein Jacques Rougeau, der ja auch sehr viel Erfahrung mitbringt und so weiter. Also das für mich ein gescheitertes Team oder wenn man es auf dem Jacques von mir jetzt aufhängt, ein gescheiterter Wrestler, den ich nie so nachvollziehen konnte wie einige andere.
Ja, also ich fand, dass er da schon so ein bisschen über seinen Zenit gewesen ist, aber das Team an sich hat immer noch gut funktioniert, aber hat auch da einfach nicht das Spotlight bekommen. Ne? Du hast eben da die Teams gehabt mit der Harlem Heat von mir aus, mit den Outsiders und noch mit anderen Größen, die da gewesen sind. Und die haben da anscheinend auch irgendwie kein Standing gehabt. Also ich bin auch dabei, ich fand nicht die Amazing French Canadians, das waren andere, aber ich fand die beiden Jungs hier, die ehemaligen Quebecers, fand die schon gut in dem, was sie gemacht haben, aber hat halt da nicht so gezündet. Ich habe noch zwei Namen für dich, die können wir kurz
eine Sache noch.
Ach ja, Entschuldige.
Immerhin am 11. April 97 habe ich mir extra rausgesucht, da gab es eine Hausshow bei WCW in Montreal, in Quebec.
Oh ja.
Und da hat, das spricht zwar entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, aber es war halt nicht ausgestrahlt, aber da hat der Jacques Rougeau den Hollywood Hogan, an dessen Zenit quasi als Bösewicht, durch ein Small Package 1, 2, 3 klar gepinnt vom Heimatpublikum. Und das damals gab es nicht so viele Leute, die den Hogan gepinnt haben. Und deswegen ist das zumindest mal so ein ehrenhafter, großer Erfolg, auch wenn es kaum einer gesehen hat. Dem Vernehmen nach hat der Hogan dafür auch ein bisschen was kassiert oder ein bisschen was unter Anführungszeichen, dass er sich da hinlegt für den Jacques Rougeau. Aber immerhin, vielleicht hat sich dann der Wechsler für den Jacques doch noch ausgezahlt, weil das kann ihm niemand mehr nehmen.
Ja. Das stimmt. War da nicht auch Jacques Rougeau irgendwie an der Veranstaltung selber mit ja, involviert
war,
oder so?
Ja, genau. Er war einer der Mitpromoter quasi. Es war eine WCW-Veranstaltung, aber er hat das halt promotet.
Ja, habe ich doch richtig im Kopf. Ich habe noch zwei große WWF-Namen, die wir auch in den Gold Years schon sehr oft gehabt haben. Und ich erzähle mal ganz kurz, wen ich meine. Ich meine auf der einen Seite natürlich den Big Boss Man, der ja dann 93 auch rübergekommen ist. Das sind zwei Namen, ich würde die nicht unbedingt teilen, aber ich möchte sie ganz kurz diskutieren. Der Big Boss Man ist ja auch rübergekommen von der WWF, 93 ungefähr, weil dann erstmal The Boss, dürfen wir nicht vergessen, erstmal eine Fehde mit Rick Root, dann im späteren Verlauf, weil sich die WWF auch beschwert hat, The Boss und Bossman ist zu dicht beieinander, da hat man ja den, aus dem Boss hat man ja den Guardian Angel gemacht, da hat er gesagt, ja, hier, der hat dann irgendwann, ich glaube, Vader verprügelt mit dem Schlagstock und dann hat man ja zum bekehrten Streetworker gemacht, dann ist aus ihm der Guardian Angel geworden, irgendwann wurde er dann der...
Stimmig wurde ihm verboten vom WCW-Präsidenten. Der Nick Bockwinkel hat ihm das verboten quasi, ja, da darf nicht mehr der Boss sein.
Ja, stimmt. Richtig. You're no longer the boss, genau. Und dann ist er im weiteren Verlauf zu seinem alten Charakter wieder zurückgegangen, diesem, ich sag mal, Türsteher-Schläger-Charakter, Big Baba Rogers mit der Sonnenbrille und Hemd und Krawatte. Dann war er natürlich auch noch im Dungeon of Doom, dürfen wir nicht vergessen. Und er war natürlich auch noch bei der, als Gegenpol quasi in der NWO war er auch noch mit dabei. Und hat da Fäden teilweise gehabt. Da dann teilweise unter seinem echten Namen Ray Traylor. Also er war eine lange Zeit bei der WCW, gut 5 Jahre, hat aber eigentlich keine richtig großen Titel gewonnen, wenn man ehrlich ist, hat sehr viele Gimmicks gehabt. Wie siehst du ihn da?
Also gescheitert würde ich nicht sagen. Also bei WWE hat er schon diesen Run mit dem Hogan gehabt, ganz kurz, ganz oben, aber ansonsten finde ich, war das ein ähnlicher Status bei WWE, den er auch bei WCW gehabt hat. Und er darf nicht vergessen, war auch im ersten Main Event von Monday Nitro gegen den Hulkster,
richtig,
den er
ja
damals bestritten hat. Und also, ich finde, der hat da seine Rolle gespielt. Später ging er zu WWE, da hat er auch nochmal sehr gut funktioniert, übrigens als Bossman, aber eben dann auch so als Bodyguard-Bossman. Aber ich würde den nicht in die Reihe als gescheitert betrachten. Ich würde den eher als einen, er war in Ordnung. Er ist halt nicht über dem WWE-Run gelegen, aber es war, glaube ich, eine veritable Zeit bei WCW.
Ja, um es ganz kurz darzustellen, er war bei der NWO, aber nur ganz kurz und war danach ein Gegner der NWO. So rum, glaube ich, kann man es dann.
Und so als Biker quasi, ne? Weil er ein bisschen Lederhosen dann getragen und so.
Ja. Ich bin dabei. Ich sehe ihn auch nicht als gescheitert. Dafür war er zu lange da und hat auch immer eine zu prominente Rolle in meinen Augen gespielt. Er war jetzt nie der Main Event, aber er war auch einfach damals nicht der Fokus. Der war immer jemand, der quasi die in irgendeiner Art und Weise eine Rolle gespielt hat und zumindest unterstützend für den Main Event eingegriffen hat und damit kann ich dann auch ehrlich gesagt leben. Der andere Name, den ich sehr oft gelesen habe, ist ein Kurt Hennig, also Mr. Perfect, der damals ja auch dann rübergekommen ist. Ja, was war das so? 97 ist er dann ja quasi rübergesprungen von der WWE, da war er ja auch teilweise noch in einer inaktiven Rolle. Aber muss er sagen, Als er da bei der WCW eingestiegen ist, da war er erstmal ein vermeintlicher Teil der Four Horsemen. Da ist er ja gegen den Ric Flair geturnt, ist dann ja bei der NWO gewesen. War dann bei der NWO sehr oft dabei, hat auch diverse Matches bestritten, natürlich auch mit Rick Root an seiner Seite. Späteren Verlauf natürlich noch die West Texas Rednecks. Hat hier und da auch mal einen Belt gehalten, muss man sagen. Also war US-Champion und war auch Tag-Team-Champion mit Barry Windham. Und deswegen sage ich auch, ich finde es zwar interessant, dass der immer wieder in so Listen auftaucht, ich sehe ihn aber auch nicht als gescheitert an, weil der Punkt ist der, dass er ja wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, quasi diesen Status, den er bei der WWF gehabt hat, fast schon gehalten hat. Also er ist ja nicht wirklich schlechter geworden im Endeffekt, weil er auch bei der WWF ja nicht in dem Main Event durchgedrungen ist, sondern immer in dieser Midcard, Upper Midcard hängen geblieben ist, oder? Wie siehst du das?
Ja, sehe ich in dem Fall auch genauso wie du. Tut mir leid, auch wenn das langweilig ist, aber nein, tatsächlich, weil man muss sagen, also körperlich war er nicht mehr so, wie er schon mal drauf war. Lag auch an der Rückenverletzung und an anderen Faktoren. Aber grundsätzlich, finde ich, war er auch bei diesen B-Mitgliedern der NWO war er ganz oben. Weil das klingt jetzt kompliziert, aber er war dann in der zweiten Riege aber einer der prominentesten. Und ich fand auch dann später diese West Texas Rednecks Geschichte. Die Fehde war ganz furchtbar mit den Master P und seinen No Limit Soldiers, aber das Gimmick an sich und auch Rap is Crap und Good Old Boys, das ist ja legendär. Das kennt man ja heute noch. Und das war auch das, was der Kurt Hennig immer machen wollte. Im Herzen war der war ja kommt aus Minnesota, der war so ein Cowboy privat. Und das war eigentlich das Wunschgimmick, dass er da bestreiten durfte. Also er war nicht mehr so jung wie bei WWE. Und ich finde, dass er eigentlich genau richtig eingesetzt wurde. Natürlich kann man immer hoffen, dass er ein bisschen mehr kommt. Aber im Grunde, auch bei diesem vollgepackten Kader, finde ich, hat er doch eine ordentliche Rolle nach wie vor gespielt. Und kein Vergleich zu dem, was man später bei WWE nochmal mit ihm gemacht hat.
Oh ja.
Im positiven Sinne, was ja. WCW betrifft. Also ich finde aber, das war eigentlich ein guter Run, ähnlich wie beim Big Boss Man.
Ja, ich würde da auch einstecken. Gescheitert nicht. Also wenn überhaupt, dann ist es halt so ein bisschen zu wenig Höhepunkte. Also wir hatten so eine Fehde natürlich gegen Ric Flair, die ich angesprochen habe. Wir hatten auch Matches gegen Bret Hart zum Beispiel. Aber so ein bisschen arm an diesen ganz großen Wrestling-Klassikern. Ich glaube, das ist das, weshalb er gerade bei so Online-Listen immer wieder in dieser Gescheitert-Kategorie landet, weil er nicht mehr diese ganz, ganz großen technischen Highlights abgeliefert hat, wie er es eben damals gegen den Bret Hart getan hat oder auch an anderer Stelle. Aber dazu muss man eben auch sagen, der Mann hat da die schwere Rückenverletzung natürlich hinter sich gehabt und ja, war da auch schon einfach ein paar Jährchen älter und auch da so die Probleme, die er eben gehabt hat.
Der Lifestyle.
Der Lifestyle, ja, genau.
Im Wrestling hat man gesagt, the road will own you. Also am Ende muss jeder seinem Lebensstil auch irgendwo Tribut zollen. Das ist halt einfach auch so gewesen. Aber er war auch immer ein guter Wrestler, gar keine Frage. Er war halt nicht mehr der überragende Wrestler, der halt zumindest auch ständig, ja, natürlich hat er auch so wie beim Royal Rumble später nochmal so Performances rausgehauen, aber jemand, der halt Woche für Woche auf diesem Level performen kann, das war halt auch nicht mehr drin. Aber das war vielleicht auch gar nicht mehr das Ziel, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, die Zeit zum Beispiel bei der NWO mit dem Recruit und eben die West Texas Rednecks, ich glaube, dass er da auch für sich selber genau das gemacht hat, was er auch machen wollte zu dem Zeitpunkt.
Ja, und natürlich ein Name, der einem bei Mr. Perfect auch sofort in den Kopf kommt, ich habe ihn gerade schon zweimal genannt, ist ein Bret Hart. Und ich glaube, mit dem können wir jetzt hier auch unsere Liste abschließen und der mit den Leuten, die da noch mit drüber gekommen sind. Weil, Markus, Bret Hart natürlich im Folge des Montreal Screwjob jemand, der ja mit einem großen Knall bei der WCW aufgeschlagen ist, aber de facto nie wirklich das erreichen konnte und das durchsetzen konnte, was viele von ihm erwartet haben, oder?
Ich glaube, wenn man an Leute denkt, die bei WCW gescheitert sind, da fällt einem als erstes wahrscheinlich der Bret Hart ein, weil der hat eigentlich alles gehabt und auch die Zeit war so genial, muss man sich vorstellen, kam direkt nach dem Montreal Screwjob, hat also nie die WWE Championship verloren, war ein Main-Eventer, war ein absoluter Topstar bei der Konkurrenz und überhaupt einer der absoluten Topstars, geht direkt zur WCW rüber, hat ja diesen ganzen Rattenschwanz, mit der wurde betrogen bei WWE und so weiter, hat aber nie verloren, sie konnten ihm nicht Herr werden, egal wie man das dann verkauft hätte, kommt also mit einem riesen Buzz, um das Neudeutsch zu sagen, kommt er mit, bringt das alles mit und wird dann von Anfang an da muss er am Kopf greifen, wie man den von Anfang an eingesetzt hat. Das ist unfassbar. Es ist für mich bis heute unfassbar, wie wenig man und auch noch diesem genialen Zeitpunkt mit diesem Wrestler und mit diesem Charakter gemacht hat, tatsächlich. Also, das ist wirklich der Posterboy bei WCW hat es nicht funktioniert.
Wobei du gerade gesagt hast, er hat die WWF Championship verloren. Er hat ja die WWF Championship verloren.
Ja, aber nie richtig, ne? Aber nie im Ring quasi. Ja, okay. Er kann sich als Legitimer, er hat nie aufgegeben.
Ja, das stimmt.
Mit dem hätte er wunderbar Geschichte erzählen können, weil er nie legitim eben, er wurde weder gepinnt, noch hat er aufgegeben, noch sonst irgendwas. Also eigentlich hätte er sich so als linearer Champion nach wie vor sehen können, so wie der Ric Flair damals, ne? Der Real World Champion.
Ja. Was mich am meisten an Bret Hart gestört hat, in der Art und Weise, wie er eingesetzt worden ist, also erstmal, klar, er hatte diese No-Compete-Klausel, weshalb er erstmal nicht wresteln durfte. Deswegen ist er erstmal als Special Guest Referee angetreten. Was ich schon problematisch fand in diesem Match zwischen Sting gegen Hulk Hogan bei Starrcade damals. Was ja schon so super, ein super Abfuck-Ding gewesen ist, ne? Mit diesem Sieg eigentlich von Hogan, dem Restart und wo er dann eingegriffen hat. Ganz, ganz merkwürdig. Und was mich massiv gestört hat, war einfach die Tatsache, dass man ihn viel zu früh zum Heel geturnt hat, also wirklich nach wenigen Monaten eigentlich, ein halbes Jahr knapp, und wo er dann ja wirklich auch so ein nicht direkt Teil der NWO, aber zumindest ein Sympathisant.
Fanboy! Der war ein Hogan-Fanboy tatsächlich, ja. Ne, mit einem Hogan-T-Shirt immer und so weiter. Und normal, du musst doch, also das ist mir bis heute ein Rätsel, also du musst doch aufbauen, Hogan gegen Bret, das Match, das es nie gegeben hat, nach WrestleMania 9, von mir aus die Generationen, was weiß ich was. Oder machst Champion gegen Champion unter Anführungszeichen, wenn der Hogan wieder den Gürtel, irgendwas. Das ist doch das Match, das musst du, also natürlich leichter gesagt als getan, aber ich hätte das ein Jahr aufgebaut. Du hast Singh gegen Hogan bei Starrcade und im nächsten Jahr, da machen wir dann Hogan gegen Bret Hart und also, ich weiß schon, der Bischof meinte, der Bret war nicht mehr so motiviert und so weiter.
Das war natürlich auch sein.
Ja, aber kann auch sein, aber ich denke trotzdem, dass er mit einem gescheiten Programm hätte, der natürlich schon seiner eigenen Ehre willens, ne? Alles, was man über den Bret Hart gelernt hätte, der hätte jetzt nicht absichtlich im Ring einen Stinker abgeliefert oder sonst irgendwas. Wenn er eine Perspektive gesehen hätte, würde ich jetzt einfach mal von meinem Blickwinkel so einschätzen. Aber wie man das so versemmeln konnte, der ist jetzt zum Heel geturnt, dann war er wieder Babyface, dann war er wieder Heel. Sting gegen Bret hat man komplett versemmelt. Das hat man ja gebracht, aber das ist ja eine Riesengeschichte, die man hätte machen. Also, ich bin wirklich, das ärgert mich sogar ein bisschen bis heute. Ich bin, dass man da so aus, wahrscheinlich aus politischen Gründen, tatsächlich, so viel Geld weggeschmissen hat und so viel gute Unterhaltung weggeschmissen hat.
Total. Und unglaublich viele Chancen weggeworfen hat. Und letztlich ist doch der Satz, der Bret Hart war nicht mehr so motiviert. Das ist doch eigentlich auch ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen. Weil dann ist doch deine Aufgabe dafür, dass jemand, der aus so einer wirklich schlimmen Phase rauskommt, dieser Montreal Screwjob, wo Bret Hart wirklich diese, also er war ja gebrochen danach, muss man sagen, und voller Zorn. Aber nutzt das doch, was da
eben
ist.
Ja.
Nutzt die Möglichkeiten, die da sind, als Katalysator und verkauft damit deine eigene Show und motiviert ihn, das aus sich rauszukitzeln, was offensichtlich noch so in ihm nagt. Und das hat ja ein Bischof offensichtlich auch nicht geschafft und ein Hogan und wer auch immer da verantwortlich gewesen ist. Und ihn stattdessen dann an die Seite von Hogan zu stellen, sehr oft, und ihn da als Schoßhündchen darzustellen. Also guckt euch mal die alten Promos an, wo er dann sagt, ja, Hogan, ne, ich respektiere dich und deine Karriere, Erfolge und ich weiß nicht, was er da alles erzählt hat. Ich weiß ja auch so, warum? Und auch die Fehde mit Sting, da auch, die beiden haben auch in Sachen Matches nicht wirklich geklickt, muss man sagen. Und mich hat es auch ehrlich gesagt gestört, dass er erstmal so in diese US-Title-Geschichte mit reingerutscht ist, dass er gar nicht ganz oben mitgespielt hat, sondern dass er wirklich erstmal so in der Midcard quasi da versackt ist, weil oben halt andere Player mit dabei gewesen sind, auch wenn natürlich dann andere Dinger dazwischen gewesen sind. Ich fand erst so gegen Ende, also gegen so 99 irgendwie, wo er dann wirklich um das große Gold langsam fäden konnte, da hat man dann gemerkt, ah ja, kümmer, da ist jetzt auch langsam wird's wieder der Brett, der eine Promotion tragen kann. Und dann kam dann schlussendlich diese schlimme Geschichte mit Goldberg und dem Superkick mit dazu. Aber er hat nie in der WCW zu sich selber gefunden, sei es jetzt aufgrund von Backstage-Politics, aufgrund von Backstage-Hühnerhaufen, soweit würde ich auch mal gehen, aber auch aufgrund der Personalien, die Backstage wahrscheinlich auch vorher geschaffen.
Absolut. Also, es war halt die Russo-Ära, da muss man so wieder positiv sagen, der Russo hat mit dem Bret deutlich mehr gewusst, was er anfangen soll, als Derek Bischoff. Nur wie gesagt, dann kam halt diese Verletzung dazu, leider.
Ja.
Dieser Kick von Goldberg und so weiter, muss man sich wieder alles aufdröseln. Aber ich finde, da hat man WCW einen Elfmeter gegeben, mit dem Bret Hart so aus den Sendungen bei der WWF rauszuschreiben. Und vor allem der Bret war ja auch nicht alleine, da können wir gleich über die Anhängsel auch noch sprechen, weil da hätte man ja auch viel mehr rausholen können, weil wir wissen ja, der British Bulldog und der Jim Neidhart, die hatten wir beide auf unserer Liste bei den gescheiterten Wrestlern, die sind ja fast zeitgleich dann mitgegangen mit dem Bret nach dem Montreal Screwjob. Also du hattest ja hier einen großen Teil der Hart Foundation, hattest du da mit, einem Stable, der super funktioniert hat bei WWE, der super Heat erzeugt hat, die in Main Event Geschichten drin war. Du hattest drei Leute von denen. Und hat, also der Jim Neidhart und der Bulldog, die waren ja auch nur Edeljobber. Die waren quasi das, was der Marty Jannetty war. Und statt, dass du diese Gruppierung bringst, du kannst ja auch dann mit der NWO, kannst eine Fehde erzählen, eine Geschichte erzählen. Auch das kann das nicht nachvollziehen.
Nee, ich auch nicht. Also, und sowohl der Bulldog als auch Jim Neidhart, die haben ja gar keine Rolle gespielt. Also haben auch gar keine Storys bekommen.
Nein, nix. Die waren nur verloren.
Ja, genau. Manchmal ein Tag-Team gemeinsam unterwegs, aber haben keinerlei wirkliche Story bekommen. Beim British Bulldog noch umso dramatischer, weil er sich ja bei diesem blödsinnigen, wir haben den Podcast mit dem Ultimate Warrior begonnen, wir enden ihn quasi auch damit, ne, weil er ja bei Fall Brawl damals auf diese Falltür, auf diesen Stahlträger von der Falltür, durch die der Warrior verschwinden sollte, gestürzt ist, hat er sich ja noch eine ganz schlimme Rückenverletzung zugezogen, die schlussendlich dann eben auch zu diesen Problemen mit den Schmerzmitteln geführt hat und
sonst ja ist, und nein, gab auch vorher schon, aber ja, hat gut, das nicht hat das verstärkt. Das
verstärkt, genau. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, also die beiden, wie du schon gesagt hast, warum man aus den dreien nicht eine Gruppierung macht, schmeißt noch jemanden mit dabei, der auch im Hard Dungeon trainiert hat. Ich meine, Jericho war da schon weg, aber schmeißt da noch jemanden mit dabei und dann hast du eine mega geile, egal ob Babyface oder Heel-Gruppierung, mach von mir aus den Bulldog und Neidhart im Tag-Team, lass Bret Hart oben in der Main-Event-Riege mitmischen, den vierten Mann irgendwo in der Midcard. Ist doch super. Aber was hat man damit gemacht? Mit keinem von denen hat man irgendwas angestellt.
Stattdessen die sind direkt aus den WWE-Main-Events sind die rübergekommen. Also das ist wirklich etwas, das werde ich nie verstehen tatsächlich. Da kann der Bischof noch so oft reden über Motivation oder wie auch immer, und der Bret hat ja keine Lust. Also trägt ja die Endverantwortung tatsächlich. Und auch der Hogan, der ja da sehr für den Bischofs Ohr war und so weiter. Und wer weiß tatsächlich, wie es mit WCW weitergegangen wäre, wenn man da das Maximum rausgeholt hätte. Weil es ist nämlich nicht gesagt, dass man da nicht 98 was Besseres gehabt hätte als das, was man dann gemacht hat. Ich meine, 98 war noch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für WCW, aber ich glaube, dann wäre, wie gesagt, wenn man dieses Hogan, dieses Bret Hart Match bei Starrcade lang aufgebaut hätte, ich glaube, da wäre noch sehr, sehr viel mehr drin gewesen, als das, was man letztendlich gemacht hat.
Auch sowas wie Hart Foundation gegen NWO.
Ja. Also,
ganz blöd.
Und gesponnen. Dann kannst du die Horsemen, hast du ja auch nochmal, auch nochmal, lauter so Dinge, die wir eben nie gehabt haben. Da bist du ja wieder fast bei der NWO-Invasion, quasi mit der Hart Foundation.
Richtig,
in einem anderen Rahmen. Aber die Geschichte kannst du ja dann, da musst du die NWO nicht 100-mal aufwärmen, sondern kannst da als frisches Element reinbringen. Also du siehst, es regt mich bis heute tatsächlich auf. Man kann eh nichts machen, aber das waren so große vergebene Chancen in dem Fall. Und von all den Namen, die wir heute genannt haben, ist halt der Bret Hitman Hart für mich am unverständlichsten, wie es da gelaufen ist, sagen wir mal so.
Ja, und auch die unglücklichste Geschichte einfach, ne? Also hat quasi kaum vernünftige Stories bekommen, ist nicht vernünftig eingesetzt worden. Durch diese ganze tragische Geschichte mit Owen noch im Hintergrund. Wir erinnern uns noch an das große Match mit Chris Benoit, dieses Gedenkmatch an Owen, was auch absolut fantastisch gewesen ist. Aber dann natürlich auch das Ende von Bret Hart, von seiner Karriere mit dem Kick von Goldberg. Alles so, also du hast es angesprochen, also wenn man drüber nachdenkt, Wrestler, die bei WCW gescheitert sind und da keinen Erfolg gefunden haben, ist Bret Hart, so leid es mir tut, auch das absolute Aushängeschild dafür. Also da bin ich komplett bei dir, weil bei ganz vielen Punkten, die hier angesprochen sind, da ist er halt sehr unschuldig dabei.
Ne? Ja, und natürlich.
Ja, das ist schon tragisch, aber deswegen finde ich euch ganz gut, er passt sehr gut als Abschluss dieses Podcasts. Aber da muss man auch dazu sagen, Markus, das war jetzt unsere persönliche Liste, wir haben jetzt einige Namen genannt, es ist natürlich auch bei jedem selber, gerne auch in die Kommentare zu schreiben, auf dem Discord zu schreiben.
Na klar.
Wen er da noch sehen würde in unserer Liste, weil ich glaube, das ist halt auch, merkt ihr auch bei uns, ein schönes Diskussionsthema einfach.
Ja, und absolut einfach, also, ob jemand gescheitert ist, kommt halt auch immer drauf an, wo er herkommt, meine Sachen. Weil manche andere würden sagen, der Bret, der World Champion, dreimal US Champion und sowas, kommt halt immer darauf an, auf wo man herkommt und wo man dann am Ende steht, quasi, mehr oder weniger.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, Bret eigentlich die Promotion könnte drumherum bauen können, wenn man ehrlich ist, ne? Ja. Schade, schade, schade. Ja, nächste Woche, dann beende ich jetzt hier erstmal das Thema an der Stelle. Bei uns geht's nächste Woche natürlich erstmal munter und bunt weiter. Nächste Woche gibt's erstmal den Preview-Podcast zu WWE Money in the Bank. Das steht ja auch schon vor der Tür. Wir werden es nächste Woche nicht schaffen, den Money in the Bank Review-Podcast schon am Sonntag aufzunehmen, weil es ist Pfingsten, es sind alle unterwegs, ich bin auch nicht da. Markus und ich werden den Podcast am Montag aufnehmen. Das heißt, dann werden wir so schnell wie möglich online bringen. Das heißt, kommenden Sonntag kein Review-Podcast Money in the Bank, sondern es gibt ein Watch-Along zum ersten Mal im Free-Feed, nämlich unser Tippspiel-Watch-Along geht dann live mit Markus Gronemann und meiner Wenigkeit und wir schauen dann eben mit euch, oder wir haben schon geschaut und kommentiert, WrestleMania 4. Also da gibt's dann ordentlich was auf die Ohren. Ihr macht das Network an, macht uns an und dann geht's los und wir schauen gemeinsam WrestleMania 4, ein merkwürdiger Event, so viel kann ich schon mal sagen. Markus, was sind deine Erinnerungen an WrestleMania 4
aus dem Hut? Das ist ja die neue Sendereihe bei Podcast, bei Headlock Podcast, der Olaf guckt WrestleMania mit Markus und nimmt er sich alle WrestleManias und jeden Markus, den er kennt, da guckt er das. Ja, nein, das ist tatsächlich ein sehr kurioser Event mit ganz vielen Matches, die aber alle sehr, sehr kurz sind und auch ein ungewöhnlicher Rahmen von der Größe her und so weiter. Also das war eigentlich ein sehr, sehr merkwürdiger Podcast tatsächlich.
Ja, und ein sehr merkwürdiger Event auf jeden Fall.
Also aber der Jimmy Snuka kehrt zurück.
Ja, also WrestleMania 4 dann im Watch-Along in der kommenden Woche. Markus, wir sind dann an der Stelle jetzt erstmal durch und ich danke dir mal wieder, dass du dabei gewesen bist.
Gerne, hat Spaß gemacht, immer wieder in die Geschichte abzutauchen, aus heutiger Sicht das zu betrachten. Das ist immer wieder interessant tatsächlich. Da gibt ja die Wrestling-Geschichte auch genug her. Und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die WCW gesprochen haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Garantiert nicht. Und ich freue mich drauf, mit dir das nächste Mal drüber zu plaudern. Übrigens, wer noch mehr von uns hören möchte, von uns beiden Hübschen hier, der kann dann auch beim Supporter-Programm natürlich die Golden Years einschalten. Da bringen wir jetzt nämlich in der kommenden Woche das Watch-Along zum SummerSlam 1992. Und das war sehr schön, Markus, das muss man sagen.
Ja, der Hutterbrett hat auch noch besser eingesetzt. Spoiler. Und auch der Bulldog.
Das ist vollkommen richtig. Also bei uns geht's hier munter weiter mit dem Programm. Und ich mache jetzt hier den Deckel drauf und sag vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.